Mal etwas recherchiert, welche seltsamen Gesetze es in dieser Welt so alles gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal getan habt. Das ist ganz spannend. Ich habe mal so ein paar Ergebnisse mitgebracht. Also zum Beispiel, in Alaska ist es ein Verbrechen, einen Elch betrunken zu machen. Ich glaube, es gibt eine Person, die diesen Sommer nach Alaska fliegt. Die sollte sich das merken, für die ist das von Relevanz. In Singapur ist Kaugummi-Kauen in der Öffentlichkeit nur auf ärztliche Anweisung hin erlaubt. In Detroit, Michigan, ist es Männern gesetzlich verboten, ihre Frauen an Sonntagen böse anzuschauen. Und manch einer denkt sich, gut, dass ich in Bayreuth lebe. In Israel ist samstags das Ausdrücken von Pickeln auf der Nase verboten. Und wir haben auch aus Deutschland zwei Gesetze, die auch interessant sind. In Deutschland darf man nicht ohne Erlaubnis im Abwasserkanal schwimmen. Also, ja, falls ihr das schon mal überlegt habt, holt euch eine Erlaubnis. Und ein letztes, was brandaktuell ist. In Deutschland wurde 1896 ein Gesetz erlassen, das besagt, dass ein Fußballfeld grundsätzlich baumfrei sein muss. Also, ja, auch das ist wichtig für die Europameisterschaft mit Sicherheit. Und wir merken, also auf der ganzen Welt, über den ganzen Globus verteilt, gibt es Gesetze und Vorschriften, wo man nur drüber schmunzeln kann oder sich denkt, wie unnötig. Ja, also wie kommt man denn auf sowas? Und doch haben diese erlassenen Gesetze ja irgendwelche Anhaltspunkte und Hintergründe. Und ihre Sinnhaftigkeit, die wird uns, wenn wir so ein bisschen dem nachgehen, wo kommen diese Gesetze her, zumindest ein bisschen klarer. Ja? Und die Frage ist ja dann immer, also wozu ist dies und jenes Gesetz eigentlich gegeben worden? Nun wird man beim Erforschen der Gesetze in dieser Welt immer mal mehr und mal weniger denken, ja, das ist absolut notwendig und sinnvoll, zumal das ja menschengemachte Gesetze sind. Aber anders sollte es uns ergehen, wenn wir nicht über menschengemachte Gesetze nachdenken, sondern über das gottgegebene Gesetz. Und vielleicht mag es uns da auch manchmal so gehen, dass wir denken, also ich verstehe nicht gleich den Sinn immer hinter jeglichem Gesetz, aber ich hoffe, dass jeder von uns trotzdem sagen kann, also weil Gott diese Gesetze gegeben hat, deshalb sind sie mit Sicherheit absolut sinnvoll und notwendig. Ja, er weiß, was nötig ist für diese Welt, in dieser Welt, und er weiß das besser als jeder andere. Und damit ist genauso die Grundfrage, wozu hat Gott eigentlich sein Gesetz gegeben? Und dieser Frage, der wollen wir heute Morgen nachgehen und wollen das tun anhand von Römer 7, Vers 7 bis 13. Und das Thema lautet, wozu das Gesetz? Und wir schauen uns diesen Text an, Römer 7, die Verse 7 bis 13. Da heißt es, was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Wir sind mitten im Römerbrief. Und Paulus wirft in Vers 7 hier eine Frage auf, die so manchem Leser umherschwören könnte im Kopf, nach allem, was wir so gesehen haben, was Paulus gesagt hat. Und insbesondere den Juden. Er sagt in Vers 7, was sollen wir nun sagen, ist das Gesetz Sünde? Also etwas anders ausgedrückt, ist das Gesetz etwas Schlechtes? Ist das an sich schlecht? Und das ist eine Frage, die daher kommen könnte, dass Paulus im Römerbrief schon ganz viel über das Gesetz geredet hat und dabei immer eher so ein bisschen so einen negativen Aspekt oder beziehungsweise so einen eher negativen Touch irgendwie auf das Gesetz gelegt hat, in dem, was er gesagt hat. Erinnern wir uns nochmal so ein bisschen daran zurück. Ich habe mal so eine kleine Auflistung, was er schon so gesagt hat. Also das Gesetz wurde im Römerbrief vielmehr als etwas Richtendes dargestellt in Römer 2, Vers 12. Oder in Römer 3, Vers 20 als etwas, das nur Erkenntnis bringt, aber keine Rechtfertigung. Oder in Römer 4, Vers 15 als etwas, das Gottes Zorn bewirkt. in Römer 5, Vers 20 etwas, das die Übertretungen zunehmen lässt. Und in Römer 6, Vers 14 als der Gnade gegenübergestellt. Und schlussendlich, davon haben wir vorletzte Woche gehört, schlussendlich was, wovon wir losgemacht werden mussten. Das haben wir in Römer 7, Vers 4 bis 6 in den Versen unmittelbar davor gesehen. Ja, und ich weiß nicht, welche Gedanken das bei dir so auslöst, wenn du diese Dinge so hörst über das Gesetz. Aber ich glaube, der Gedanke, das Gesetz muss eigentlich viel mehr etwas Schlechtes sein als etwas Gutes, der ist gar nicht so weit weg. Der ist naheliegend irgendwie. Schließlich macht uns Menschen das Gesetz ja das Leben deutlich schwerer. Und es geht uns irgendwie an den Kragen. Und so ist diese Frage hier in Vers 7, ist das Gesetz Sünde? Vielleicht eine, die für manch einen relevanter ist, als wir das im ersten Moment sehen. Ja, wir würden uns nicht trauen, sowas zu sagen wahrscheinlich oder so eine Frage überhaupt zu stellen, aber vielleicht denken wir das trotzdem manchmal. Und die kurze Antwort auf diese Frage von Paulus hier in Vers 7 ist wiederum ein glasklares auf keinen Fall, wie er das im Römerbrief schon so oft getan hat. Und die ausführlichere Antwort ist dann in der weiteren Argumentation in diesen Versen zu finden, wobei für uns vielleicht zunächst nicht auf der Hand liegt, warum das Gesetz am Ende etwas wirklich Gutes für uns bedeutet. Aber ich hoffe, dass wir den Nutzen des Gesetzes im Laufe der Predigt mehr verstehen und auch wenn es bedeutet, dass wir unsere menschlichen Schattenseiten dazu etwas beleuchten müssen und betonen müssen, es ist trotzdem so, dass es uns am Ende hoffentlich zu Christus führt. Ja, und so wollen wir uns unter diesem Thema, wozu das Gesetz, vier Aspekte anschauen in diesem Text, was das Gesetz offenbar macht, um uns schlussendlich hoffentlich in die Arme von Jesus Christus treiben zu lassen. Unser erster Aspekt heute Morgen, der heißt, das Gesetz offenbart erstens mein sündiges Begehren. Und davon spricht Paulus in den Versen 7 bis 9. Es ist auffällig in diesem Text, dass Paulus ab Vers 7 jetzt das Personalpronomen ändert, ja, und jetzt im Singular bezogen auf sich selbst schreibt. Und das ist der Grund, was ich als Anhaltspunkt genommen habe, warum ich die Predigtpunkte überwiegend auch sehr persönlich formuliert habe. Ne? Mein sündiges Begehren. Vorher hat Paulus immer wieder in den Versen 1 und 4 in Kapitel 7 von ihr oder in Vers 4, 5 und 6 von wir geschrieben. Und dann schreibt er ab Vers 7 sehr persönlich, was sollen wir nun sagen, ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Und damit persönlich. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Was Paulus hier unmissverständlich deutlich macht, ist die Tatsache, dass das Gesetz an sich nicht Sünde ist und nicht schlecht ist, sondern nur als Maßstab die Sünde zu erkennen gibt. Und das ist so ein Gedanke, wir erinnern uns daran zurück, den hat er uns in Römer 3, Vers 20 schon mal klar formuliert. Da hieß es, darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Es ist eine starke Wirkungsweise, eine zentrale Wirkungsweise von Gottes Gesetz. Es hilft uns zu unterscheiden, was richtig und falsch ist. Es hilft uns zu unterscheiden, was gut und böse ist in Gottes Augen. Und der Gedanke, dass es einen Maßstab braucht, um richtig und falsch unterscheiden zu können, den kennen wir aus unserem alltäglichen Leben. Und vor allem kennen wir ihn zum Beispiel aus dem Straßenverkehr. Ja, also erst dort, wo du Schildern begegnest, erkennst du, was zu tun ist oder für manch einen, was zu tun wäre vielleicht auch. Ne? Und wir wissen, okay, das sind die Normen, daran gilt es sich zu halten. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel aus dem Straßenverkehr, um etwas zu verdeutlichen. Nehmen wir mal an, du bist gerade auf einer Autobahn aufgefahren und denkst, okay, super, freie Bahn, ja, also Vollgas, ich guck mal, was der Karren so hergibt und du beschleunigst deinen alten Polo bis auf 190 und denkst, okay, ich bin voll auf der Siegerspur, freust dich, neuer Rekord und dann stößt du auf dieses Schild, roter Rand, 100 steht drin. So. In dem Moment, wo du dieses Schild siehst, realisierst du, dass du möglicherweise die ganze Zeit zu schnell gewesen bist. Das würde auch erklären, warum du zwei Porsche überholt hast, so mit deinem alten Polo. Ne? Und nehmen wir mal an, es wäre in dem Beispiel so, dass diese Geschwindigkeitsbegrenzung bereits vorher gegolten hat, aber du noch kein Schild gesehen hast. Wäre das dann trotzdem so, dass du zu schnell gewesen wärst? Ja, das wäre der Fall gewesen. Aber du hättest es erst erkannt an dem Schild. Und genauso verschafft das Gesetz als Maßstab Erkenntnis der Sünde. Die Sünde war vorher schon da, aber das Gesetz macht Sünde erst so richtig offenbar. Das heißt, wir halten fest, ja, nicht das Gesetz ist verantwortlich für Sünde, sondern es bringt die Sünde nur klar zum Vorschein. Und wenn wir in diesen Versen hier von Paulus in Römer 7 vom Gesetz lesen, zumindest in diesem Abschnitt von heute, dann ist da vor allem das gottgegebene Gesetz vom Alten Testament gemeint, das uns vor allem in den ersten fünf Büchern Mose begegnet. Man kann da im Wesentlichen unterscheiden zwischen drei Arten. Das sogenannte Zeremonialgesetz, also darunter fallen Speisevorschriften und Reinigungsvorschriften, Kleidung, Ordnungsvorschriften und so weiter. Und die galten für Israel damals. Dann gibt es eine zweite Form, das Zivil- oder Judizialgesetz nennt man das. Das sind politische und staatliche Angelegenheiten für Israel. Und das dritte, und das ist uns am vertrautesten und auch heute noch am relevantesten, wenn wir auch eine neue Beziehung zum Gesetz haben, kommen wir nachher drauf. Und das dritte ist das Moralgesetz. Also wo es darum geht, wie wir ein moralisch richtiges, gutes Leben führen können gegenüber Gott und Menschen. Und gerade dieser dritte Bereich des Moralgesetzes, der ist hier in diesen Versen in Römer 7 angesprochen. Zusammengefasst wird das Moralgesetz in den sogenannten 10 Geboten. Finden wir in 2. Mose 20 oder später in 5. Mose 5 wieder aufgegriffen. Und genau auf dieses letzte der 10 Gebote nimmt Paulus hier in Vers 7 Bezug. Wenn es da heißt, denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. So, zum einen gibt uns dieses Zitat aus den 10 Geboten nochmal zu erkennen, dass Paulus vor allem das Moralgesetz hier also vor Augen hat, wenn er von Gesetz redet. Aber es macht gerade durch dieses Zitat des letzten Gebotes auch einmal mehr deutlich, dass es bei Sünde um viel mehr geht als um offensichtliche Taten. Wenn man sich die 10 Gebote so anschaut, dann sieht man da in den ersten Geboten zu großen Teilen oder bis dahin, dass es oft auch mitunter um das offensichtliche Verhalten der Menschen geht. Man kann es irgendwie messen, aber in diesem letzten Gebot geht es um das Dahinterliegende, um das Begehren. Und genau diesen Punkt des Begehrens, den greift Paulus nochmal auf. Und wenn wir aufmerksam den Römerbrief lesen und verfolgen, dann erinnern wir uns vielleicht daran zurück, dass in Römer 1, Vers 24 schon mal in Bezug auf uns Menschen von den Begierden unserer Herzen die Rede war. Gott hat uns, hat sie dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen. Und wir haben uns in diesem Abschnitt das schon näher angeschaut, in Römer 1, Vers 21 bis 32, diese Abwärtsspirale der Sünde. Ich frische es nochmal kurz auf. Wir hatten dabei deutlich gesehen, diese Abwärtsspirale funktioniert so, falsche Anbetung, darauf folgt falsche Begierde und auf falsche Begierde folgt falsches Verhalten. Das resultiert daraus. Das heißt, bei dem Thema Sünde, und das haben wir deutlich im Römerbrief gesehen, geht es viel mehr als um das Sichtbare. Es geht um das, was ich unbedingt haben will, was ich begehre, letztendlich, was ich anbete. Und dabei ist Begehren ja etwas, was stillheimlich im Verborgenen geschieht, ne? Ohne dass das nur irgendjemand mitbekommen muss oder mitbekommen wird vielleicht. Aber einer sieht alles und für einen ist auch alles von Bedeutung. Und das ist unser Gott, der in das tiefste Begehren unseres Herzens hineinsieht. Und dieser ehrliche Blick in die wirklichen Begehrlichkeiten unseres Herzens, die blieben uns verschlossen, wenn Gott nicht gesagt hätte und uns darauf hingewiesen hätte, du sollst nicht begehren. Jetzt ist es spannend an dieser Stelle, dass Paulus nur einen Teil des Gebotes zitiert. Das Gebot sieht eigentlich noch viel breiter aus, beziehungsweise ist weiter ausgeführt, aber Paulus zitiert nur so einen Teil vom Gebot. Und es wird deutlich, dass er Begehren in einer größeren Art und Weise adressiert, als nur von dem, was im Alten Testament da steht. Schauen wir in 2. Mose 20, Vers 17, wo das Gebot herkommt. Da heißt es eigentlich, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder seinen Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Und hier sind konkrete Dinge genannt, was wir so alles begehren können. Und es hat immer so einen Bezug zu unserem Nächsten, ne? Also Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel oder irgendetwas, was einem unserer Nächsten gehört. Und damit ist mitunter das Thema Neid auch angesprochen. Man sieht etwas beim anderen und will das unbedingt haben, auch wenn man es erstmal nicht hat. Und dafür, aus Neid heraus, ist manch einer sogar bereit, so weit zu gehen, dass er stiehlt, dass er die eigene oder eine fremde Ehe bricht, und sogar vor Gewalt und bis hin zum Töten nicht zurückschreckt. So steht es zum Beispiel in Bezug zu den anderen Geboten. Aber es wirkt, wie ich es gerade schon gesagt habe, an dieser Stelle so, als geht es Paulus darum, das Thema Begehren noch viel weiter gefasst zu haben. Also neben dem, was unmittelbar jemand anderem gehört, können ja auch andere Dinge zu einem starken, sündigen Begehren in unserem Leben werden, ne? Und wenn wir so in die Bibel hineinschauen, werden da viele Dinge aufgezählt, zum Beispiel das starke Begehren, dass wir reich werden wollen. Oder das starke Begehren nach Ruhm, nach Ansehen, nach Anerkennung. Das Begehren nach sexueller Freiheit und die ausleben zu können. Vielleicht auch das Begehren, dass ich nicht zu kurz komme. Das Begehren nach Selbstsucht, nach Egoismus, nach Befriedigung meines Egos. Oder auch das Begehren, dass andere mich bedienen. Unsere sündige Begierde kann eigentlich so alles ergreifen. Ne? Sie macht vor so gut wie nichts Halt. Alles, nahezu alles in Gottes guter Schöpfung können wir zu unseren Gunsten begehren. Und immer, wenn ich etwas begehre, fragt sie ja, okay, was ist denn das Problem dabei? Wann ist es denn ein sündiges Begehren? Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, immer dann, wenn ich etwas begehre, das Gott nicht will oder was er für mich nicht vorgesehen hat und vor allem dann, wenn ich anfange, etwas mehr zu wollen, etwas mehr zu begehren, als Gott zu ehren und als ihm gehorsam zu sein. Und wir wollen an dieser Stelle mal einen Moment innehalten und uns persönlich fragen, was begehre ich eigentlich insgeheim in meinem Herzen? Was würde ich am liebsten tun und lassen, wenn es Gott und sein Wort nicht gäbe? Oder ich gebe euch mal so ein Gedankenexperiment. Nehmen wir mal an, du könntest für eine Woche dein Christsein aussetzen. Was würdest du denn dann machen? So, wenn für eine Woche du Gott gegenüber nicht verantwortlich wärst und einfach tun und lassen könntest, was du willst, was würdest du machen? Und wo bin ich bereit, vielleicht Gott und seinen Willen hinten anzustellen, um das zu bekommen, was ich will? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann tritt da beim Nachdenken über die Begehrlichkeiten unseres Herzens so richtig viel zutage und wir merken, wie sündig und gottverachtend unser Herz eigentlich ist. Und dementsprechend ist das Gesetz als Messinstrument nicht nur da für sündiges Verhalten, sondern auch für unsere sündige Begierde. Gott überführt uns durch das Gesetz von unserer tief sitzenden Sünde. Und das kann hilfreich sein, gerade auch im evangelistischen Gespräch. Wenn man mit Leuten so über den Glauben redet, sagen Menschen dir ja oft, ja, ich habe noch nie jemand ermordet. Oder sie sagen dir auch, also ich habe vielleicht auch offenkundig die Ehe nicht gebrochen oder auch noch nie was gestohlen. Aber wenn du jemanden fragst, ob er schon mal neidisch war auf jemand und ob er schon mal in seinem Herzen etwas begehrt hat, was jemand anderem gehört, dann werden die meisten an dieser Stelle klein beigeben müssen. Und so können wir gerade dieses überführende Instrument des Gesetzes, auch in der Evangelisation, nutzen. Gerade das 10. Gebot, glaube ich, ist eins, was wir gut nutzen können. Einfach mal so zum Mitnehmen. Aber das Gesetz offenbart nicht nur unsere sündige Begierde in dem Sinne, dass die Begierde unseres Herzens angesprochen werden, sondern auch noch in einem weiteren Sinne. Und zwar, dass die Sünde dadurch, so will ich es mal nennen, sogar provoziert wird. Und so schreibt Paulus weiter in Vers 8 und 9, die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, und bewirkt jede Begierde in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Was Paulus hier beschreibt, spricht wiederum davon, dass die Sünde schon in uns Menschen drin ist, und das ist so, seit der Sündenfall passiert ist, aber die Sünde, die braucht und sucht sich einen Ansatzpunkt. Und das Wort, was hier mit Gelegenheit übersetzt ist, das könnte man auch übersetzen mit Ausgangspunkt oder Ansatzpunkt. Und der Ansatzpunkt für Sünde ist das Gebot. Davon spricht Paulus hier. Er heißt es, die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit oder den Ansatzpunkt, den Ausgangspunkt und bewirkte jede Begierde in mir. Und dieses bewirkte jede Begierde in mir dürfen wir nicht so verstehen, nicht so missverstehen, dass jetzt also das Gebot schuld wäre an meiner Sünde. Ja, sondern vielmehr, dass durch die vorhandene Sünde das Gebot dann kam und die Sünde erst so richtig mobilisiert hat, so richtig in Fahrt gebracht hat. Könnte bewirkte jede Begierde in mir auch mit brachte jede Begierde hervor übersetzen oder mit vollendete jede Begierde in mir oder auch sie führte jede Begierde in mir aus. Ja, das heißt, da ist schon was. Und auch wenn es am Ende von Vers 8 hier weiter heißt, dass die Sünde ohne Gesetz tot ist, bedeutet das nicht, dass sie nicht existent wäre, sondern dass sie mehr im Sinne von leblos oder wirkungslos war. Und der Bezugspunkt des Gesetzes, der lässt die Sünde so richtig erwachen zum Leben. Ihr könnt es vergleichen mit einem schlafenden Hund. Ja, die Sündennatur, die wir haben, ist wie so ein schlafender Hund und durch das Gesetz wird dieser Hund wach und durch dieses Tut nicht macht er das erst recht. Und so beschreibt Paulus über sein Leben in Vers 9, hier, dass er einst ohne Gesetz lebte. Und es wird ein bisschen diskutiert von den Auslegern, was damit gemeint ist. Und ist auch nicht so ganz klar, weil Paulus eigentlich von Kindheit an als Jude mit dem Gesetz konfrontiert wurde. Und er schreibt selbst über sich oder sagt selbst über sich in der Apostelgeschichte 22, Vers 3, dass er nach der Strenge des väterlichen Gesetzes erzogen und unterwiesen wurde. Das heißt, es kann hier nicht gemeint sein, Paulus hatte mit dem Gesetz überhaupt nichts zu tun und hat davon noch nie was gehört. Aber für mich erscheint an dieser Stelle am plausibelsten, dass Paulus im Laufe der Zeit, im Laufe des Älterwerdens mehr verstanden hat, was das Gesetz mit seinem Leben zu tun hat. Und dass die Geh- und Verbote, die Gott so gibt, an sein Leben appellieren. Gewissermaßen kamen so die Gebote in sein Leben und in sein Verständnis hinein. Er verstand immer mehr, dass das Gesetz Gottes keine reine Theorie ist zum Auswendiglernen, sondern dass es etwas ist, was Auswirkungen hat auf sein Tun und sein Lassen. Und genau dieser Anspruch, der Stoß auf ein sündiges Herz. Und das Gebot brachte erst so richtig zum Vorschein, welche Begierde, welche Boshaftigkeit da eigentlich alles so schlummert. So. Und davon schreibt Paulus, und wir kennen diesen Mechanismus. Vor allem jeder von euch, der Kinder hat, glaube ich, kennt diesen Mechanismus. Ja? Und zwar in dem Sinne, du verbietest deinem Kind zum Beispiel, dass es keine Süßigkeiten essen soll vor dem Abendessen. Und du brauchst dein Kind dann nur beobachten, wie es so um die Schublade mit den Süßigkeiten herumschlawenzelt irgendwie und das ganz interessant wird auf einmal, zu dieser Schublade zu greifen. Oder ich habe jetzt noch mit jemandem gesprochen, er hat gesagt, bei seinem ganz kleinen Kind, da ist ein Blumentopf und das Kind weiß genau, du sollst die Erde nicht aus dem Blumentopf holen und das Kind geht zum Blumentopf immer weiter, ja, und ist so, guckt die Eltern dabei an und ist dabei, das rauszuholen. Ihr könnt wahrscheinlich Geschichten davon erzählen, könnt ihr euch nachher im Foyer erzählen. Oder der 14-jährige Teenager ist, glaube ich, auch ganz klassisch. Du sagst ihm, lass die Finger vom Rauchen, lass die Finger vom Alkohol. Und es geht so schnell, dass du das nächste Mal, wenn du ihn von Freund abholst, dir denkst, also irgendwas oder irgendwer stinkt doch hier. So, ja. Und du merkst, aha, okay, ja, so, das Verbot war interessant. Und wir kennen das. Du verbietest deinem Kind etwas und dann wird es erst so richtig interessant und so richtig reizvoll. Aber wir brauchen nicht nur an unsere Kinder denken, weil wir waren ja alle mal Kinder. Und leider macht dieser Mechanismus der Begierde auch bei uns Erwachsenen nicht Halt. Also zum Beispiel hat Gott uns ja verboten, so manche sexuelle Fantasie auszuleben, ihr nachzugehen. Und bei vielen führt das dazu, dass es aber diese sexuelle Fantasie und diese Begierde eher verstärkt, als dass es sie vernichtet. Oder auch viele Seitensprünge, viele Affären, glaube ich, bekommen besonders den Reiz dadurch, dass man irgendwie eine gewisse Ahnung hat, das ist eigentlich verboten. Ja, und dieses Spiel mit dem Feuer, das ist sowas, das ist in mancherlei Hinsicht bei uns so drin. So dieses Leben im Zwielicht. Oder denken wir nochmal daran zurück, dass Gott uns ja gesagt hat, du sollst nicht begehren deines Nächsten, und ich setze mal ein paar Dinger dahinter, sollst nicht begehren deines Nächsten Kleidung, Aussehen, Schmuck, Besitztümer, Status und so weiter. Und Gott sagt uns das, und gerade das führt uns ja dazu, dass wir denken, ich muss mich mal umschauen, was ich eigentlich nicht begehren soll. So, ja. Und wir sind mittendrin. Auf einmal entsteht dieser Reiz. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, was vielleicht durch das Verbot besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber es ist ja beachtlich, gerade die Gebote, dass die Begierde bei uns so befeuern und uns eigentlich offenbaren, was in unseren Herzen ist. Das Gesetz offenbart also meine sündige Begierde, aber noch etwas weiteres. Und das ist die Folge eigentlich davon. Und das ist unser zweiter Punkt. Das Gesetz offenbart zweitens mein verdientes Todesurteil. Und es geht um Vers 10 und 11 darin. Eigentlich wurde das Gesetz von Gott zum Leben gegeben, aber statt am Ende, dass da Leben steht, steht da Tod. Und so lesen wir das in Vers 10. Und ich lese es zusammenhangswegen nochmal den Vers 9 mit. Ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Wenn sich diese Abfolge so anschaut, ist das die Abfolge, die wir genau bei Adam und Eva eigentlich sehen, schon im Garten Eden. Ne? Gott gibt das Gebot, nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. In 1. Mose 2, Vers 16, glaube ich, oder 18, dann heißt es, Eva sah, dass der Baum eine Lust für die Augen war und begehrenswert, in 1. Mose 3, Vers 6, und Adam und Eva lassen sich darauf ein und nehmen von dieser Frucht, essen davon. Die Folge davon war der Tod. Und das bedeutet der irdische Tod für sie und für jeden von uns heute. Und es bedeutet aber auch vor allem den geistlichen Tod, das heißt die Trennung von Gott. Und wir haben das schon gesehen in Römer 6, Vers 23, wo das so deutlich angesprochen ist. Und ab diesem Zeitpunkt standen Adam und Eva und jeder ihrer Nachkommen, das heißt wir alle, bis heute unter dem Fluch der Sünde, unter dem Fluch des Todes und unter dem Fluch des Gesetzes, das Gott dann im weiteren Verlauf gegeben hat. Und dieser Begriff, der Fluch des Gesetzes, den verwendet Paulus in Galater 3, Vers 13. Und davor in den Versen Galater 3, Vers 10 bis 12 schreibt er Folgendes. Da heißt es, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist, sehen wir im weiteren Verlauf der Geschichte, Gott gibt das Gesetz und macht damit eigentlich deutlich, welchen Anspruch er an uns Menschen hat, an unser Leben, damit wir vor ihm bestehen können. Und der Anspruch ist, dass der Mensch sich ohne Ausnahme an alles exakt hält und tut, was Gott im Gesetz verlangt. Das ist der Anspruch. Und es ist theoretisch so, ja, wenn jemand diesen Anspruch vollkommen erfüllen würde, dann würde es bedeuten, dass er vor Gott besteht und dass er als Folge davon ewiges Leben bei Gott als Lohn bekommt. Aber das Problem ist, die Sünde sitzt so tief, dass kein einziger Mensch diesen ultimativen Anspruch erfüllt. Und denken wir dabei nur noch mal an das ganze Thema Begierde, wo wir spätestens, glaube ich, alle kapitulieren müssen. Ja, stattdessen ist dieser Weg über das Gesetz, vor Gott gerecht zu werden, eigentlich jedem Menschen nach Adam und Eva zum Scheitern vorprogrammiert. Und genau davon kann Paulus persönlich ein Lied singen, aus seiner eigenen Biografie. Paulus lernte ja das Gesetz kennen, und soweit das Auge reicht, beschreibt er sich in Philipper 3, Vers 6 als der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist untadelig geworden. Ja, das heißt, offensichtlich im Verhalten war Paulus einwandfrei gesetzeskonform, aber spätestens an dem Punkt der Begierde des Herzens erkannte er seine Unzulänglichkeit. Und so wurde das Gesetz für Paulus, worauf er sich einst gestützt hat, zu seinem Todesurteil. Und man kann sagen, das Gesetz ist Segen und Fluch zugleich. Einerseits ist das Gesetz ein absoluter Segen für das Leben der Menschen gewesen. Nach wie vor ist es das bis heute, weil Gott ihn und uns mitten in einer Welt, die verdreht ist, die verdorben ist, zeigt, wie Leben gelingen kann. Ja? Also wie ein Licht an einem dunklen Ort, das Durchblick gibt. Zum Beispiel, was die Bibel verwendet. Oder man könnte auch sagen, wie ein Navi, das in einer völlig orientierungslosen Welt hilft, hindurchzukommen. Und da ist diese Tatsache, dass Gott das Gebot zum Leben gegeben hat, eine, die wir hier lesen in Vers 10, aber auch eine, die wir im Alten Testament immer wieder schon sehen. Gott hat nichts Schlechtes mit dem Gesetz beabsichtigt. Zum Beispiel in 3. Mose 18, Vers 5 heißt es, und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten, durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Das heißt, die Gebote und Ordnungen, die Gott erlässt, sind nicht einfach wahllos, sondern sie haben Sinn und Zweck und Ziel. Und sie bringen Segen für den mit sich, der sich daran hält. Und ich bin davon überzeugt, dass bis heute kein Mensch auf lange Sicht es bereuen wird, wenn er nach Gottes Bestimmungen und Ordnungen lebt, sondern ganz im Gegenteil, dass vieles dadurch eigentlich in Ordnung kommt und vielleicht auch in Ordnung bleibt. Und im größeren Stil zeugt sogar unser Grundgesetz davon, was an biblische Werte angelehnt ist, ja, dass es diese Ordnung braucht und dass es gut ist. Das heißt, die Gesetzgebung von Gott ist absoluter Segen und lebensspendend, aber zugleich ist genau dieses Gesetz uns zum Fluch geworden. Warum? Weil wir Menschen anhand dieses Gesetzes gerichtet werden. Weil das der Maßstab wird, der in unser Leben angelegt wird. Und weil wir verpflichtet sind, das ganze Gesetz zu erfüllen. Der Grund dieses Fluches ist aber dann nicht das Gesetz, sondern wiederum unsere Sünde. Und Paulus beschreibt diese Verkettung von Tod, Sünde und Gesetz nochmal in einem Vers so deutlich, so gut. In 1. Korinther 15, Vers 56, da heißt es, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Die Sünde führt zum geistlichen Tod und die Sünde wird bemessen von Gott durch das Gesetz. Und dabei hat die Sünde im Allgemeinen immer ein Kennzeichen. Sie täuscht, aber sie enttäuscht. Ja, sie täuscht, aber sie enttäuscht. Und Paulus sagt in Römer 7, Vers 11 über sich, denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Bezogen auf Paulus ist es wahrscheinlich so zu verstehen, dass die Sünde ihn dahingehend durch das Gebot geführt hat und das Gebot gewissermaßen missbraucht hat, als Gelegenheit, als Ansatzpunkt genommen hat, um Paulus auf den Holzweg des Gesetzes zu führen. So als würde die Sünde ihm weismachen wollen, du Paulus, schau mal, wenn du das und das hältst, dann passt doch alles soweit, dann stehst du vor Gott gut da. Und Paulus war auf diesem Weg des Gesetzes. Ja, und die Folge davon war, dass er in einer trügerischen Selbstgerechtigkeit gelandet ist. Eine trügerische Selbstgerechtigkeit, die vor Gott nie und nimmer Bestand haben kann. Und das war sein geistliches Todesurteil. Bis Paulus sich bekehrt hat, war er auf diesem Weg und ist er dieser Täuschung erlegen, bis er dann die Gerechtigkeit in Christus kennengelernt hat und in diesem Kontrast erst gesehen hat, dass die Gerechtigkeit durchs Gesetz eigentlich kein Weg ist. Aber auch in anderer Hinsicht gilt, dass die Sünde uns Menschen täuscht, aber enttäuscht. Die Sünde lügt und hält nicht, was sie verspricht. Und gerade wenn wir nochmal zurückdenken an das Thema, du sollst nicht begehren und Begehren nochmal so als Denkmuster nehmen, was da eigentlich hintersteckt, dann ist es ja so, die Begierde, die flüstert uns eigentlich unterschwellig zu, du verpasst etwas. Gott will dir etwas vorenthalten. Er will dich einschränken. Er meint es nicht gut mit dir. Du brauchst jetzt gerade genau das, um glücklich zu sein. Ohne das kannst du nicht leben. Gönn dir das. Und so erscheint die Sünde offensichtlich so verlockend süß, aber in Wirklichkeit ist sie äußerst bitter und zerstörerisch. Und am Ende bringt sie statt Erfüllung nur den Tod und Entfremdung von Gott. Und ich weiß nicht, welche Täuschungen dir die Sünde insgeheim vielleicht vorgaukeln will. Ob du eher auf der Seite bist, dass die Sünde dich durch das Gebot zur Gesetzlichkeit und Selbstrechtfertigung bringen will, oder ob die Sünde durch das Gebot versucht, dich in Gesetzlosigkeit, in ein Leben in Selbstbestimmung zu stürzen. Und es ist gut, glaube ich, für sich selbst mal zu überlegen, wo greift denn die Sünde da eigentlich in meinem Leben an? Wo sind denn die Einfallstore? Wozu neige ich? Und in all dem bedenke am Ende, Sünde täuscht, aber enttäuscht. Wir haben gesehen, dass das Gesetz meine sündige Begierde und mein verdientes Todesurteil offenbart. Aber dazu kommt ein drittes. Und das ist der Blick auf Gott. Unser dritter Punkt heißt, das Gesetz offenbart drittens Gottes gute Ordnungen. So, zugegebenermaßen war das jetzt in diesem Text aus menschlicher Perspektive betrachtet eher so, dass wir die sehr unerfreulichen Seiten des Gesetzes für uns gesehen haben. Ne? Gerade weil es um diesen Zusammenhang von Gesetz und Sünde ging. Und wir können uns fragen, warum spricht Paulus denn eigentlich in diesen Versen, wie so oft im Römerbrief, schon wieder so deutlich von Sünde? Ich glaube, der Grund dafür ist, dass er eine ganz klare Differenzierung vornehmen will in Bezug auf die Frage nach dem Gesetz. Und wir erinnern uns nochmal an die Ausgangsfrage, worum es hier geht in dem Text. Ja? Es ging in Vers 7 darum, ist das Gesetz Sünde? Und Paulus sagt, auf keinen Fall. Und dann in der Folge der nächsten Verse macht er die folgende Tatsache eigentlich deutlich. Nicht die Sünde ist das Problem, das Gesetz ist das Problem, sondern die Sünde ist das Problem. Ne? Das argumentiert er, das haben wir gerade gesehen. Und all das führt dahin, dass er in Vers 12 eigentlich die Antwort gibt auf diese Frage, ist das Gesetz Sünde? Und da sagt er dann, wie so eine Art Fazit in Vers 12, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Ja, was für ein Fazit nach all dem, was wir gesehen haben, bisher. Paulus sagt hier, das Gesetz ist heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Das Problem ist, wir Menschen sind es nicht. Wir sind nicht heilig, gerecht und gut. Und genau deshalb erscheint uns das Gesetz viel mehr zum Feind als zum Freund. Aber unser subjektives Empfinden ändert nichts an der objektiven Tatsache, dass Gott uns im Gesetz etwas gegeben hat, was heilig, gerecht und gut ist. Und ich glaube, so unser persönliches Empfinden kann manchmal so sein, dass Gott uns durch Gebote einschränken will. Aber die Wahrheit ist, dass Gott uns durch das Leben nach seinen Ordnungen eigentlich wahre Freiheit schenken will. Jetzt wollen wir den Moment mal hernehmen, um persönlich zu überlegen, wie ist es eigentlich bei mir? Wie stehe ich eigentlich zu den Geboten und Ordnungen Gottes? Was denke ich denn wirklich? Ja, also bin ich dankbar dafür, dass Gott mir sein Wort und seine Ordnungen gegeben hat? Oder denke ich mir insgeheim, also mir wäre es lieber, wenn dieses Buch nicht mal halb so dick wäre und Gott nicht so viel gesagt hätte zu so vielen Dingen. Wir können uns auch fragen, ja, anders ausgedrückt, glaube ich wirklich, dass Gottes Gebote gut sind oder glaube ich eigentlich, vielleicht auch anteilig, dass sie schlecht sind? Habe ich Freude daran und empfinde ich als etwas Positives, wenn Gott mich durch sein Wort korrigiert? Ja, ist es für mich im Begriff von Erbauung, dass Gott mir etwas gebietet? Dass er in mein Leben auch kritisch hineinspricht? Oder bin ich eher der Meinung, das ist eher was Schlechtes vielleicht? Ja? So, dass Gott einen Anspruch an mein Leben hat, das ist nicht so gut eigentlich. Zuspruch nehme ich gerne mit, aber Anspruch, nee, das brauche ich nicht. könnte ich mit dem Psalmisten in Psalm 40, Vers 9 Folgendes sagen: Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Ich glaube, dass in unseren christlichen Breitengraden auch hier das Gesetz Gottes in so manchen Denken eher als etwas Negatives behaftet ist, ne? Sodass wir eigentlich den Wert und die Vorzüglichkeit davon, was Gott uns in seinem Wort sagt, gar nicht sehen. Und das mag vielleicht ein Nebenprodukt sein davon, dass wir diese Gegenüberstellung von Gesetz und Gnade in der Bibel öfters finden und dann unterschwellig eigentlich denken können, okay, Gesetz ist etwas Schlechtes und Gnade ist etwas Gutes. Aber das ist nicht der Fall, weil es aus ein und derselben Quelle stammt, nämlich von Gott selbst. Und beides ist absolut gut und beides ist absolut notwendig. Was sich aber, und das ist wichtig, bei einem Menschen, der zum Glauben an Jesus gefunden hat, ändert, ist die Beziehung zum Gesetz, die wir jetzt haben. Und das haben wir vor 2 Wochen in Römer 7, Vers 6 so deutlich gesehen, wo es hieß, jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Ich will es mal so ausdrücken, das Gesetz ist für uns Christen nicht der Weg zum ewigen Leben, sondern es ist eine Orientierung auf dem Weg des Lebens. Ja? Das Gesetz ist für uns Christen nicht der Weg zum ewigen Leben, sondern es ist eine Orientierung auf dem Weg des Lebens. Wir müssen das Gesetz nicht mehr befolgen, um gerettet zu werden. Das sind wir durch Jesus Christus bereits, aber wir wollen mit der Hilfe des Heiligen Geistes nun nach Gottes Ordnungen leben. Wir dienen nicht einem System, sondern einer Person. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und wir dienen dem Herrn von Herzen. Und dazu hat Gott uns seinen Geist gegeben, mit dem er in uns bewirken will, dass wir nach seinen heiligen, gerechten und guten Geboten und Ordnungen leben. Ja, das heißt, gerade die moralischen Gebote des Alten Testaments, die mitunter auch im Römerbrief dann wieder aufgegriffen werden, Römer 13 ab Vers 8, die sind auch für uns Christen nicht hinfällig, sodass wir sagen können, ja, die haben gar keine Bedeutung mehr. Nein, sie haben eine Bedeutung, nicht zu unserer Rettung, aber für unser Leben. Und Gott hat sie uns gegeben, sodass wir auf einer neuen Basis in Christus mit einer neuen Kraft des Heiligen Geistes gerne in seinen Ordnungen leben. Nochmal, nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind und wir Freude daran haben, ihm zu folgen. Im Gesetz und in den Geboten Gottes ist rein gar nichts Schlechtes zu finden. Nochmal ganz im Gegenteil, sie sind heilig, gerecht und gut. Und es ist ein Privileg, sie zu kennen, sie besser kennenzulernen, sein Leben danach auszurichten und so immer mehr Freude an dem zu haben, den sie eigentlich widerspiegeln, das ist Gott selbst, über den zutrifft. Er ist heilig, gerecht und gut. Ne? Das ist unser Gott. Und ohne, dass ich darauf weiter eingehen könnte, hoffe ich, dass wir auch als Christen immer mehr in das Loblied vom Psalmisten im Psalm 19 einsteigen können. Wir wollen einfach diese Verse mal so lesen. Psalm 19, Vers 8 bis 12. Schreibt der Psalmist über das Gesetz Gottes Folgendes: Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Sie, die begehrenswerter sind als Gold, ja viel gediegenes Gold, und süßer als Honig und Wabenhonig. Auch lässt sich dein Knecht durch sie warnen. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Das sind so schöne Verse, wir gehen da jetzt nicht drauf ein, aber wir kriegen so ein bisschen Einblick von der Schönheit von Gottes guten Ordnungen, die er da hineingelegt hat. Und wir sehen auch, was es für einen großen Segen mit sich bringt, wenn wir unser Leben danach ausrichten. Das heißt, das Gesetz offenbart Gottes gute Ordnungen, nach denen wir leben dürfen. Und auch einen letzten Aspekt sehen wir im Römerbrief noch über das Gesetz in Römer 7, Vers 13. Und unser vierter Punkt heißt: Das Gesetz offenbart meine absolute Sündhaftigkeit. Paulus nimmt den Gedanken vom Vorhergesagten jetzt nochmal auf und stellt in Vers 13 eine Frage, die so manchen im Kopf herumgeistern könnte, wenn er Folgendes sagt: Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschien, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Gerade kommen wir von Vers 12 und Paulus hat gesagt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und nun könnte jemand diesen Faden aufnehmen und sagen, okay, ja, dann habe ich folgende Frage: Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Und Paulus sagt wiederum, Auf keinen Fall. Und gewissermaßen steht wieder die Frage im Raum, wer ist denn schuld an der ganzen Misere? Wer ist denn eigentlich verantwortlich für meinen geistlichen Tod und die Trennung von Gott? Und die Antwort, die wir hier einmal mehr deutlich finden, lautet: die Sünde. Die Sünde hat mir den Tod gebracht und nichts anderes. Ja, das gute Gebot Gottes stellt nur die ganze Tragweite der Sünde zur Schau. Man könnte das so ausdrücken: die Gebote, die Gott gegeben hat, die bilden die Bühne, auf der meine Sünde ihr wahres Gesicht zeigt. Ich sag's nochmal, ja. Die Gebote, die Gott gegeben hat, die bilden gewissermaßen die Bühne, auf der sich meine Sünde das wahre Gesicht zeigt. Das gute Gebot Gottes gibt uns Menschen mehr Klarheit darüber, wie sündig wir eigentlich vor Gott stehen. Und zugleich zeigt es uns den heiligen und gerechten Maßstab, den Gott an das Leben eines jeden Menschen anlegen muss. Und dabei ist klar, je größer und klarer der Spiegel, umso deutlicher ist der Dreck zu sehen, den wir haben. Das ist ein Bild, was Jakobus verwendet, Jakobus 1, Vers 23 und 24. Er verwendet dort dieses Bild für Gottes Wort, der Spiegel von Gottes Wort. Und das trifft so gut. Ne? Je mehr wir in das Wort Gottes hineinschauen, in diesen Spiegel und seinen vollkommen heiligen Anspruch an unser Leben sehen, umso deutlicher erkennen wir den ganzen Dreck unserer Sünde. Und dabei sehen wir, wie verdorben wir in unserem ganzen Wesen eigentlich sind. Wir haben das eben gehabt in unseren Motiven, unseren Gedanken, unseren Wünschen, unseren Begehrlichkeiten, in all dem. Und es ist absolut notwendig, diesen ehrlichen Blick in den Spiegel zu tun, auch wenn er uns vielleicht nicht schmecken mag, aber er ist aus mindestens zwei Gründen absolut notwendig. Der erste ist das, was Paulus hier sagt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Oder Karl-Heinz von Heinen übersetzt in der neuen evangelistischen Übersetzung: das Gebot brachte nur die Abscheulichkeit der Sünde ans Licht. Und es führt kein Weg daran vorbei, und ich weiß, das hört man nicht gerne, aber es führt kein Weg daran vorbei, dass wir unsere volle Sündhaftigkeit sehen und erkennen, um dann von dort ausgehend die ganze Tragweite und Schönheit von dem zu erkennen, auf den das ganze Gesetz eigentlich zuläuft. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und in Römer 10, Vers 4 heißt es so wunderbar, dazu, also im gleichen Buch, ein paar Kapitel später, Römer 10, Vers 4, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. In Jesus Christus hat das Gesetz seine absolute Erfüllung gefunden. Ja, er hat an unserer Stelle bis ins kleinste Detail das gesamte Gesetz erfüllt. Er war der Heilige, Gerechte und Gute, der wir vor Gott eigentlich hätten sein müssen. Und er nimmt am Kreuz den Fluch der Sünde, den Fluch des Todes und den Fluch des Gesetzes auf sich, damit wir sein sündloses, ewiges Leben bekommen dürfen, angerechnet bekommen wird. Durch seinen Tod am Kreuz ermöglicht Jesus uns, ich nenne es nochmal so, den Holzweg des Gesetzes zu verlassen, auch den Holzweg der Selbstrechtfertigung zu verlassen und uns auf den Weg des Glaubens zu begeben. Und genau davon ist ja hier die Rede. Jedem, der an Jesus Christus als seinen Herrn und Retter glaubt, dem gilt vollständig die Gerechtigkeit vor Gott, die Jesus selbst hatte. Und wenn du noch nicht persönlich Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, ihn noch nicht zum Herrn und Retter deines Lebens gemacht hast, aber du erkennst diese Sündhaftigkeit und du verstehst, ja, dass du von deinem Leben ohne Gott umkehren willst und glaubst, dass Jesus auch für deine Sünde am Kreuz gestorben ist, dann wende dich im Gebet an ihn. Dann bitte ihn um Vergebung deiner Sünden. Bring ihm deine Sünden und vertraue ihm dein Leben als Herrn an. Und wenn du merkst, ich verstehe das noch nicht so richtig und brauche vielleicht Gespräch, für mich ist das alles noch fremd, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu oder auf jemanden, dem du vertraust. Aber das Gesetz, worum es heute Morgen ging, beschreibt Paulus in Galater 3, Vers 24, so dass es unser Erzieher auf Christus hin geworden ist. Aber das Ziel des Gesetzes ist die Gerechtigkeit durch Jesus Christus zu wahrer Gotteskindschaft. Und das ist so ein wunderbares Geschenk für jeden, der das bereits angenommen hat. In Christus kommen wir ans Ziel. In Christus sind wir angenommen. In Christus ist der Weg des Gesetzes vorbei. Und wir haben eine neue Basis und eine neue Kraft, mit der wir leben dürfen. Wir haben uns heute Morgen beschäftigt mit diesem Thema: Wozu das Gesetz? Und vier Dinge gesehen, die offenbar werden durch das Gesetz. Erstens, durch das Gesetz wird meine sündige Begierde offenbar. Zweitens, mein verdientes Urteil. Drittens, Gottes gute Ordnungen. Und viertens, meine absolute Sündhaftigkeit. Und ich will heute Morgen schließen mit dem wunderbaren, befreienden Zuspruch, den wir in Galater 3 finden, für jeden, der Jesus Christus als seinen Herrn und Retter kennt. Da heißt es in Galater 3, Vers 13, damit schließe ich: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass das am Ende steht, dass du uns losgekauft hast vom Fluch des Gesetzes, dass das Gesetz an sein Endziel gekommen ist und zur Erfüllung gekommen ist in dir und dass ein jeder, der dich als seinen Herrn und Retter angenommen hat, in dir stehen darf, nicht mehr über den Weg des Gesetzes versuchen muss, gerecht zu werden, sondern bereits gerecht gemacht wurde durch dich. Und wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gibst und deine Ordnungen gibst, auch im Gesetz, und dass du uns mitteilst und sagst, wie wir miteinander leben sollen und wie wir dich ehren können. Und du siehst, was in unseren Köpfen so alles ist, wie wir auch durch das Gesetz, durch das Gebot manchmal getäuscht werden können, wie die Sünde in uns provoziert werden kann, wie es uns manchmal zur Selbstgerechtigkeit verleiten kann sogar, Herr, und selbst das Heilige und Gerechte und Gute, was du gegeben hast, von uns noch pervertiert werden kann. Aber Herr, wir beten darum, dass du uns hilfst, dass wir unseren Blick auf dich richten, dass wir auf dieser Basis in dir, Herr Jesus Christus, stehen und dass wir durch die Kraft deines Heiligen Geistes nach deinen Ordnungen leben, sodass du geehrt wirst. Amen.